Hier ist Radio Ostfriesland. Täglich ab 18 Uhr und am Wochenende das offene Bürgerprogramm bei Radio Ostfriesland. Hey, was Business?
Das Handwerk informiert. Tipps und Wissenswertes vom Fachmann.
Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Handwerkskammermagazins Das Handwerk informiert. Diese Sendung entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer für Ostfriesland. Mein Name ist Thomas Trauernicht. Ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Heute geht es um das Thema Energiespartipps vom Fachmann. Mein Studiogast zu diesem Thema ist Holger Glaus. Er ist Diplom-Biologe, Baubiologe, Energieberater im Handwerk und er ist Energieeffizienzexperte. Mit ihm möchte ich mich gerne über dieses Thema unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Glaus. Vielen Dank schon mal vorweg für die Zeit, die Sie sich nehmen, um meine Fragen zu beantworten.
Schönen guten Tag, Herr Trauernicht. Und ich freue mich sehr, dass ich angesprochen wurde für diesem Interview. Einen schönen Gruß auch in die Runde an die Hörer. Und einen schönen Ostersonntag wünsche ich vor allen Dingen.
Ganz genau. Heute ist Ostersonntag, eine ganz besondere Gelegenheit, dass wir hier heute am Ostersonntag diese Sendung hier gestalten können. Auch von mir aus einen schönen Ostersonntag. Und gleich steigen wir ins Thema ein, aber Sie wissen ja auch, Radio Ostfriesland ist ebenfalls gute Musik. Noch einmal herzlich willkommen an diesem heutigen Sonntag, den 17. April. Hier ist das Handwerkskammermagazin, das Handwerk informiert regelmäßig. Alle vier Wochen sonntags um 12 gibt es dieses Magazin. Mein Studiogast, ich habe ihn gerade schon vorgestellt, das mache ich gerne noch einmal. Holger Glaus ist mein Studiogast, er sitzt mir gegenüber. Er ist nicht nur Baubiologe, sondern auch Energieberater im Handwerk. Er ist auch Energieeffizienzexperte. Was das alles bedeutet, welcher Aufgabe er sich hingegeben hat, das wollen wir gerne in dieser Stunde herausstellen. Und damit fange ich auch gerne an. Herr Glaus, was muss ich mir darunter vorstellen als Baubiologe?
Ja, Herr Trauernicht, ein Baubiologe ist ganz einfach ausgedrückt sozusagen die Schnittmenge aus einem Biologen und dem eigentlich ja völlig zur Biologie artfremden Bereich des Bauens. Ich will Ihnen das daran schildern, wie ich dazu gekommen bin, dann wird das vielleicht deutlicher. Und zwar bin ich ja von meiner Ausbildung her Biologe mit dem Schwerpunkt Mikrobiologie, habe auch eine Zeit lang in einem Umweltlabor gearbeitet, bin dort immer häufiger im Zusammenhang mit Schimmelpilzproben von Gesundheitsämtern beauftragt worden, die auszuwerten. Und dann riefen die Verbraucher hinterher bei mir an, was soll ich denn jetzt mit diesem Ergebnis machen? Und dann konnte ich nur sagen, weiß ich nicht, ich sitze hier im Büro, im Labor, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber höchstwahrscheinlich haben Sie irgendwo Probleme mit Feuchtigkeit. Irgendwann war mir diese dauernde Litanei zu viel und ich habe mir überlegt, es muss doch irgendwas geben, womit ich auch vor Ort den Leuten helfen kann, und habe recherchiert im Internet und kam auf den Begriff Baubiologie, und das ist genau diese Schnittmenge. Es gibt die Baubiologie ist ein weites Feld, da gibt es Leute, die machen zum Beispiel Sachen, ja, ich sag mal, von der Wünschelrute über elektromagnetische Messungen im Rahmen Elektrosmog bis hin zu baulichen Tätigkeiten mit baubiologischen Baustoffen. Mein Schwerpunkt liegt jetzt auf dem Bereich Innenraum, Schadstoffe inklusive Schimmelpilze. Da mache ich zum Beispiel auch Raumluftmessungen oder Feuchtigkeitsmessungen und Vorschläge zur Sanierung.
Das heißt, Sie berücksichtigen bei Ihrer Beurteilung auch die Gesetze der Biologie. Die sind ja vorgegeben. Wenn ich über Gesetze der Biologie nachdenke, dann habe ich ja nicht sehr viel Freiraum, mich da auszubreiten. Ich muss mich ja in eine Richtung bewegen. Können Sie das auch den Kunden vermitteln?
Man muss den Leuten natürlich im Falle zum Beispiel eines Schimmelpilzbefalls schon dann eben auch vermitteln, dass es hier lebende Organismen sind mit bestimmten, ja, ich sag mal, Anforderungen, Ansprüchen an Nährstoffe, Feuchtigkeit und Ähnliches. Und auch, was die Gefährdung angeht. Gerade die Gefährdung durch Schimmelpilze ist ja immer wieder ein Thema, wo es dann darum geht, kann ich hier noch wohnen bleiben oder muss ich ausziehen? Und das ist ein, ich sag mal, auch rechtlich recht brisantes Thema, bei dem man immer sehr vorsichtig sein muss mit seinen Aussagen, denn eins kann man jedenfalls mit Fug und Recht sagen, Schimmelpilze gehören nicht in den Innenraum, jedenfalls nicht in Form einer Schimmelbefallssituation. Was wir nicht vermeiden können, ist allerdings, dass wir Schimmelpilze von außen reinlüften, denn die Schimmelpilze haben ihr Refugium hauptsächlich draußen und werden durch das Lüften sommers wie winters, vor allen Dingen allerdings im Sommer und Herbst, reingelüftet. Das heißt, wir sind immer von ihnen umgeben.
Thank you. we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Täglich ab 18 Uhr und am Wochenende das offene Bürgerprogramm bei Radio Ostfriesland. Hey, wat Besonderes.
Radio Ostfriesland haben Sie eingeschaltet an diesem heutigen Sonntagmittag. Sie hören das Handwerkskammermagazin, das Handwerk informiert. Mein Name ist Thomas Trauernicht, mein Studiogast ist Holger Glaus. Er ist Baubiologe, Energieberater und Energieeffizienzexperte. Wir haben ja gerade über Ihren Beruf als Baubiologe gesprochen. Das scheint schon sehr spannend zu sein, wenn Sie darüber sprechen, dass bestimmte biologische Grundlagen eingehalten werden sollten in einem Haus, wenn man darin wohnen möchte. Sie sprachen über Schimmelpilze. Das ist oft ja ein Problem in unseren Häusern. Aber das ist ja nicht unser Thema. Wir wollen ja über Energiesparen sprechen. Sie sind ja auch Energieberater und Energieeffizienzexperte. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Speziell der Begriff Energieeffizienzexperte ist ja tatsächlich von der Deutschen Energieagentur besetzt mit den Energieberatern, die gelistet sind in der sogenannten Energieeffizienzexpertenliste. Der Begriff ist verbunden damit, dass diese Experten dazu berechtigt sind, befugt sind, für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich auch schon davon gehört oder damit zu tun gehabt, tätig zu werden, um Fördergelder für Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen zu können. Deshalb ist es also so, Sie müssten, wenn Sie eine solche Förderung in Anspruch nehmen wollen, in diese Liste hineingehen. Sie können eingeben in einer Suchmaschine EEE, dreimal E, minus Liste. Dort können Sie eine Umkreissuche starten, um im Raum, in dem Sie wohnen oder sich das Gebäude befindet, die entsprechenden Leute zu finden. Meist bekommen Sie gleich eine ganze Reihe dieser Leute angezeigt.
Technisch gesehen machen Sie als Energieberater Berechnungen, um unter Umständen eine Heizung auszumessen oder zu beurteilen, wie viel oder wie groß müssen die Heizkörper je Raum sein, wie groß muss das Heizaggregat sein. Bin ich da richtig auf der Fährte?
Ja und nein. Also als Energieberater hat man so seine Spezialgebiete. Mein Spezialgebiet ist mehr so die Dämmung, weil ich ja vom Schimmelpilzproblematik herkomme. Und Schimmelpilzproblematik hat oft mit Wärmebrücken und mangelnder Dämmung zu tun. Darauf können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz zu sprechen kommen. Aber es gibt in der Tat auch Energieberater, die speziell das Thema Heizungsoptimierung, Heizungsaustausch, sich darin vertieft haben. Da geht es ja dann um Dinge auch wie Heizlastberechnungen oder Heizkörperauslegungen. Vieles machen aber auch Handwerksbetriebe selber. Je nachdem, das muss man im Einzelfall dann immer als Kunde, der eine solche Anforderung stellt, austarieren zwischen dem Energieberater und den Firmen, wer da was durchführen kann. Das kann man so pauschal also nicht beantworten. Wichtig ist aber, dass, und darauf möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle hinweisen, wo wir gerade von Heizungen sprechen, im Falle von Wärmepumpen, aber auch anderer Heizungen, die ausgetauscht werden, und zwar vor dem Hintergrund einer Förderung, sollte eine Heizlastberechnung durchgeführt werden. Ob jetzt von einem Energieberater oder der Firma oder einem Ingenieur, der dazugeholt wird, einem Bauingenieur, ist letztlich egal. Förderbar sind auch diese Leistungen, wie die Heizlastberechnung. Die sollte in jedem Fall stattfinden, sonst ist das Ganze gar nicht förderfähig.
We'll be right back.
Energiespartipps vom Fachmann, das ist unser Thema in der heutigen Ausgabe des Handwerkskammermagazins, das Handwerk informiert. Mein Name ist Thomas Trauernicht, mein Studiogast ist Holger Glaus. Er ist nicht nur Baubiologe, er ist auch Energieberater und darüber hinaus auch Energieberater für die Verbraucherzentrale in Aurich. Und er ist auch, und das hat er ja gerade auch in der vorherigen Runde erklärt, Energieeffizienzexperte, was das ist und was er tut. Jetzt eine ganz einfache, aber vielleicht auch ein bisschen provozierende Frage an Sie, Herr Glaus. Kann man überhaupt heute noch Energie einsparen bei den heute gebauten modernen Häusern?
Das kann man bei solchen Gebäuden nun gerade höchstwahrscheinlich eher nicht, Herr Trauernicht. Denn ein hochwärmedämmendes Effizienzhaus bietet da ja kaum noch Angriffsfläche. Vielleicht noch den Fall ausgenommen, dass es sich um ein Gebäude handelt, das in den letzten Jahren errichtet wurde und noch, weil es zum Beispiel ein KfW 55-Haus war, ist ein bestimmtes Energieniveau, das etwas unter dem Neubaustandard liegt, wie er mindestens gefordert wird. Die haben oft noch Gasheizungen.
Können Sie das zeitlich einordnen? Ab wann wurden denn wirklich Energiesparhäuser gebaut?
Seit Anfang der 2000er Jahre ging das los mit der Energieeinsparverordnung und den Förderungen über die KfW. Mit zunehmenden Verschärfungen dann auch der Energieeinsparverordnung. Lange Zeit war es aber trotzdem noch möglich, solche Häuser mit einer Gasbrennwertheizung oder anderen eben fossilen Energieträger nutzenden Heizungen auszustatten. Wir wussten ja damals noch nicht, was uns so überrollen würde, wie die Situation sich jetzt gestaltet auf dem Gasmarkt und mit der ganzen Diskussion rund um den schnellen Ausstieg von Gas. Bei solchen Häusern, um darauf auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wäre tatsächlich nochmal die Überlegung, ob man dann nicht demnächst die Gasheizung austauscht, zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe. Wärmepumpen passen ja recht gut zu Energieeffizienzhäusern, also am besten sogar zu Energieeffizienzhäusern, weil die Rahmenbedingungen von der Gebäudehülle bis hin zu den Heizflächen, in der Regel ja Fußbodenheizungen in aller Regel, sehr gut passen. Aber wir haben einen großen Handlungsbedarf im Bereich der Bestandsgebäude, also ältere Gebäude, die, sagen wir mal, vor den 2000er Jahren errichtet wurden. Haben wir in jedem Fall noch ein großes Potenzial an Energieeinsparungen, sowohl von der Dämmseite als auch von der Heizungsseite her.
Lohnt es sich in Häusern Wärmepumpen einzubauen, die aus der Zeit der 50er und 60er Jahre stammen?
Das ist in der Tat ein Thema, das jetzt immer häufiger diskutiert und auch geprüft wird. Die Meinungen der Experten gehen mittlerweile dahin, dass solche Häuser unter bestimmten Rahmenbedingungen auch mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden können. Allerdings muss das vorher genau ausgelotet werden, denn Flächenheizungen haben diese, also Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, haben die Häuser in aller Regel nicht. Der Dämmstandard ist auch eher schwierig. Eine Wärmepumpe arbeitet gut dann, wenn das Gebäude einen geringen Heizwärmebedarf hat. Aber man kann ja einige wesentliche Dämmmaßnahmen für das Haus durchführen, wie zum Beispiel Außenwand, Fenster, Dach. Muss ja nicht gleich bis zum Energieeffizienzhaus kommen, aber so, dass das Haus weniger verbraucht. Und dann muss es auch nicht unbedingt eine Flächenheizung sein, wenn man zumindest Heizkörper, die zu klein sind, austauscht gegen sogenannte Niedertemperaturheizkörper. Und vielleicht der Wärmepumpe noch eine sogenannte Begleitheizung in Form einer kleinen Gasheizung oder einen wassergeführten Kaminofen, der also angeschlossen ist an den Heizkreis, dazustellt, mag es durchaus funktionieren im Einzelfall. Muss aber immer auch vorher geprüft werden.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, um auch ältere Häuser modern auszustatten. Aber das wird ein Experte natürlich auch beurteilen können.
Yeah.
Sie hören das Handwerkskammermagazin an diesem heutigen Sonntag, das Handwerk informiert. Diese Sendung entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer für Ostfriesland und Radio Ostfriesland. Wir sprechen heute über das Thema Energiespartipps vom Fachmann. Wir haben ja gerade schon erfahren von meinem Studiogast Holger Glaus, er ist Energieberater, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt, ältere Häuser modern umzustellen, um mehr Energie zu sparen. Wenn ich jetzt daran denke, dass mein Haus sehr alt ist, gar nicht gedämmt ist, wo sind denn gerade in so älteren Häusern die wichtigsten Schwachstellen, die man bekämpfen sollte, wenn ich diesen Ausdruck mal erwähnen darf, um Energie einzusparen?
In der Tat muss man sich genau solche Gedanken erst einmal machen, Herr Trauernicht, wenn man an solch ein Gebäude herangehen will, um es energetisch zu modernisieren. Prinzipiell ist es so, dass die Dämmung im Vordergrund stehen sollte. Und zwar aus folgendem Grunde. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Heizung in dem Gebäude, die, sagen wir mal, 15 Jahre alt ist. Die hat 25 Kilowatt Leistung, angepasst an das Gebäude mit der Dämmung, wie es da, oder mit der Gebäudehülle, wie es sie im Ist-Zustand nun mal ist. Und nun wollen Sie die Heizung als erstes austauschen und dann dämmen. Dann würde das bedeuten, erst einmal, bis Sie dann die Dämmmaßnahmen durchführen, würde die neue Heizung, die dann ja auch erst einmal 25 kW haben muss, hinterher, wenn die Dämmmaßnahmen durchgeführt wurden und der Wärmebedarf des Hauses gesunken ist, zu groß sein. Der Effekt ist, die Heizung taktet häufig, das heißt, sie springt häufig an, geht wieder aus, an, aus und verschleißt dadurch schneller und der Verbrauch ist auch unnötig hoch. Besser ist es, umgekehrt zu denken. Erst dämmen und dann die Heizung austauschen oder beides gleichzeitig, dann kann ja in jedem Falle die neue Heizung auch gleich an den neuen Heizwärmebedarf angepasst werden. Welche der Maßnahmen wie durchzuführen sind, das sollte man doch sich erst einmal vorher im Rahmen einer Initialberatung in Erfahrung bringen, um zu sehen, was macht in welcher Reihenfolge Sinn. Nicht immer kann man einzelne Dämmmaßnahmen für sich stehen lassen, insbesondere der Fenstertausch. Ältere Fenster, sagen wir Isolierglas, Scheiben, verglaste Fenster, 80er Jahre, werden ausgetauscht gegen Zweifach- oder Dreifach-Wärmeschutzglas. Kann bedeuten, dass es hinterher an den Außenwandecken schimmelt, weil nicht mehr die Fenster Anlaufpunkt sind für Tauwasser, sondern die Außenwandecken, die dann kälter sind als die neuen Fenster. Und so etwas gilt es zu vermeiden. Daher sollte man gucken, wie kombiniert man am besten einzelne Dämmmaßnahmen miteinander. I will always be hoping, hoping you will always. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance.
weiter geht's in unserem Thema hier bei Radio Ostfriesland im Bürgerprogramm an diesem heutigen Sonntag. Sie hören das Handwerkskammermagazin, das Handwerk informiert. Energiespartipps vom Fachmann, das ist unser Thema ja in der heutigen Stunde. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, um das Thema abzurunden. Wir sprechen ja über Schwachstellen eines Hauses. Sie haben vorhin in der vorherigen Runde erzählt, dass eine Heizungsanlage ganz genau berechnet werden sollte und es sollte auch die Dämmung berücksichtigt werden, damit eine Heizung nicht zum einen überdimensioniert wird und zum anderen auch nicht zu wenig Leistung hat. Das wird also dann auch von Ihnen berechnet. Wenn ich weiter daran denke, Energie einzusparen, welche Rolle spielen Fenster und Türen dabei?
Fenster und Türen sind ganz wichtige Bestandteile eines Gebäudes. Natürlich einmal die, ja, ich sag mal buchstäblich die Augen des Hauses nach draußen und gleichzeitig aber auch ein Teil der Dämmhülle. Diese Anforderungen müssen Fenster ja beide zusammen erfüllen. Sie müssen ja eben einmal auch mechanische Stabilität bieten können, weil sie ja geöffnet und geschlossen werden können und sie müssen Windlasten aushalten und gleichzeitig müssen sie auch so eingebaut werden, dass sie dicht sind. Früher war das nicht so das Schwerpunktthema bei Fenstern. Da hat es dann auch schon mal gelegentlich an den Fensterrahmen entlang gezogen oder im Bereich des Rollladenkasten. Das wollen wir heute nicht mehr, denn dadurch wird nicht nur die Behaglichkeit eines Raumes geschmälert, sondern die Energieverbräuche steigen auch an. Jedes Mal, wenn kalte Luft durch Fugen ins Haus gedrückt wird, muss sie ja wieder erwärmt werden. Und auf der anderen Seite drückt die kalte Luft, die reinkommt, warme Luft auch aus dem Hause heraus an anderen Fugen. Ist also nicht so gut. Fensteraustausch ist auch immer wieder ein Thema, dem ich auch als Energieberater der Verbraucherzentrale oder auch im Zusammenhang mit Baubegleitungen begegne. Die Frage, was für Fenster sollen es denn sein? Zweifach- oder Dreifach-Wärmeschutzverglasungen? Beides ist durchaus möglich und die Unterschiede zwischen Zweifach- und Dreifach-Wärmeschutzglas in den Dämmwerten sind nicht so gewaltig. Da sprechen wir von einem sogenannten UW-Wert von 1,3 bei Zweifach-Wärmeschutzglas und von 0,95 ungefähr bei Dreifach-Wärmeschutzglas. Sie sehen also, da liegen keine Welten dazwischen, aber wenn Sie ein Fenster fördern lassen wollen, dann läuft es automatisch auf Dreifachwärmeschutzglas hinaus, weil BAFA und KfW einen bestimmten Dämmwert der Fenster erwarten und der ist nur mit Dreifachwärmeschutzglas zu erreichen.
Was ist zu Rollläden zu sagen? Ja, macht das tatsächlich Sinn, alte Häuser, die noch keine Rollläden draußen haben, dort vorzubauen, hilft das?
Oh ja, Herr Trauernich, das hilft durchaus und zwar in zweierlei Weise. Einmal energetisch, denn gut schließende Rollladen können auch eine annähernd stehende Luftschicht vor dem Fenster verursachen, die wiederum dämmend wirkt. Und damit kann man durchaus, das hat sich gezeigt, einige Prozente einsparen. Man kann ja die Rollladenkästen auch vor die Wand setzen. Also dann kann unter Umständen bei den Hörern jetzt der Eindruck entstehen, ja, dann müsste ich ja die Wand aufstemmen lassen, um dann über dem Fenster Rollladenkästen einzusetzen. Das ist mir zu viel Aufwand. Ist in der Tat so, aber man kann sie auch davor setzen. Es gibt sie mittlerweile auch in einer relativ flachen Form, sodass sie nicht mehr so balkonartig hervorragen. Also auch die Optik muss nicht unbedingt so stark beeinträchtigt werden. Für den Fall, dass man jetzt sagt, sowas möchte ich eigentlich gar nicht so gerne an meiner Fassade haben. Da hat sich mittlerweile was getan. Insbesondere Wohnzimmer, die nach Süden ausgerichtet sind, oder Schlafzimmer, sind sehr dankbar, wenn sie tagsüber bei starkem Sonnenschein durch Rollläden verschattet werden können. Denn ist die Wärme erstmal im Fensterglas angekommen, dann ist sie auch schon so gut wie im Raum. Und Rollläden können das minimieren.
Never.
Ein Blick zur Uhr. Mir sagt die Uhr, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben, um diese Sendung abzuschließen. Wir sprechen ja über Energiespartipps vom Fachmann. Holger Glaus ist Energieberater, Energieeffizienzexperte und er ist auch Baubiologe. Und er hat ja nun einiges über seinen Beruf erzählt und auch einige gute Tipps gegeben. Eine letzte Überlegung habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar, wie ist das mit unseren Lebensgewohnheiten? Können wir da was ändern, um Energie zu sparen?
In der Tat, das können wir, Herr Trauer, nicht. Ich denke da zum Beispiel an Berufstätige, die tagsüber beide aus dem Hause gehen und erst abends wiederkommen. Diese Personen sollten daran denken, dass eine Heizung mit einer Nachtabsenkung, und das haben ja die allermeisten Heizungen heutzutage, nicht nur über die Funktion Nachtabsenkung verfügt, sondern man kann auch eine Tagabsenkung einstellen. Eine Tagabsenkung ist im Prinzip dasselbe wie eine Nachtabsenkung, aber man kann dann eben die Heizung so einstellen, dass man dann auch über den Tag die Tätigkeit der Heizung absenkt und damit auch die Raumtemperatur. Wie weit, das hängt vom Dämmstatus des Gebäudes ab. Ein gut gedämmtes Gebäude kann man ruhig mal auch schon auf bis zu 12 Grad absenken, weil es ja nicht so stark auskühlen kann, wegen der guten Dämmung. Bei einem Gebäude, sagen wir mal, so bis Mitte der 90er Jahre, sollte man es nicht übertreiben. Da sollten es vielleicht so maximal 15, 16 Grad sein, damit das Gebäude über den Tag, an einem kalten Wintertag, das wäre so das Szenario, an das ich dabei denke, nicht zu sehr auskühlt, um so schwieriger wird es dann in der kurzen Zeit, in den Abendstunden, das Haus dann nochmal auf eine behagliche Raumtemperatur zu bringen.
Gibt es noch einen Universaltipp an alle vielleicht aus Ihrer Sicht?
Ja, ich bin ja auch Energieberater der Verbraucherzentrale in Niedersachsen für den Raum Ostfriesland. Da möchte ich doch auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass Initialberatungen für energetische Sanierungen auch von der Verbraucherzentrale durchgeführt werden im Rahmen von telefonischen Beratungen oder Beratungen in den Beratungsstellen oder Beratungsstützpunkten. Diese Beratungen sind kostenlos oder für wenig Geld für Besuche bei Ihnen zu Hause im Rahmen sogenannter Energiechecks rund um Dämmung, aber auch Heizung oder Photovoltaik.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für die Beantwortung aller meiner Fragen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Ich danke auch, Herr Traumanecht.
Das war die aktuelle Ausgabe des Handwerkskammermagazins, das Handwerk informiert. An diesem heutigen Sonntag in 4 Wochen gibt es ein neues Thema, dann gibt es einen neuen Gesprächsgast. Mein Name ist Thomas Trauernicht. Ich bin redaktionell verantwortlich für diese Sendung. Bleiben Sie weiterhin bei Radio Ostfriesland eingeschaltet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem nachfolgenden Programm. Mama, why do you dance?
songs? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, a need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny, a need to disagree, but rules get in the way. N'oubliez jamais. Searching for love or fame, it's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way, I need to disobey. It's in your destiny, a need to disagree, when rules get in the way. N'oubliez jamais. Don't you ever forget.